Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu Fazit an diesem Donnerstag mit einer ganz besonderen Premiere. Ein kleines Privattheater in Bad Godesberg nimmt sich opulenten Stoff vor, und zwar gleich für mehrere Spielzeiten Walter Kempowskis Deutsche Chronik. Wie es dazu kam und wie es war, erfahren Sie in der zweiten Hälfte der Sendung. Und dann hat sich ja heute recht schnell die Kunde verbreitet, dass die Beatles einen neuen Song rausgebracht haben, 53 Jahre nach deren Trennung. Wie geht denn das? Auch dazu mehr hier bei Fazit. Wir wollen uns aber auch nochmal die heutige Rede von Robert Habeck genauer anschauen bzw. hören, zusammen mit Burak Yilmaz, Pädagoge und Buchautor. Fast 4 Wochen liegt der Terrorangriff der Hamas auf Israel nun zurück. Seither sind tausende Menschen bei Angriffen im Nahen Osten gestorben. Seither wird auch hier mitunter sehr aufgeheizt über diesen Krieg und seine Hintergründe diskutiert. Und er wird auch auf die Straße getragen in Form von Protesten, aber eben auch von gewaltsamen Übergriffen. Heute hat Vizekanzler Robert Habeck eine eindrückliche Rede gehalten, wie viele sie sich vielleicht von Kanzler Olaf Scholz gewünscht hätten. Eine Rede zum Antisemitismus in Deutschland, die in den sozialen Medien publiziert wurde und auf sehr große Resonanz gestoßen ist. Gesprochen habe ich darüber mit Burak Yilmaz, Pädagoge und Autor. Im September ist sein Buch Ehrensache – Kämpfen gegen Judenhass erschienen. Hallo und guten Abend, Herr Yilmaz.
Hallo, ich grüße Sie. Guten Abend.
Robert Habeck ist ja recht staatstragend aufgetreten. War das jetzt mal überfällig, ein so klares Bekenntnis von der Bundesregierung?
Ich glaube schon, vor allem gerade mit dem Format des Videos in den sozialen Medien. Da ist mir aufgefallen, dass gerade dieses Video auch so von der Kameraeinstellung her sehr viel Nähe ausdrückt. Also zum Beispiel auch an Porträtfotos erinnert. Und gerade bei einem Politiker wirkt diese Einstellung natürlich so, als würde er direkt zu einem sprechen. Und ich finde auch den Ton in dieser Rede sehr entscheidend. Also er ist sehr seriös und staatstragend, aber eben nicht so, wie man es sonst von vielen Politikern kennt, da er auch Emotionen anspricht und seinen eigenen Emotionen vor allen Dingen viel Raum gibt. Aber trotzdem strahlt er eben Sicherheit aus, und das nicht nur in seinen direkten Worten, sondern auch in seiner Körperhaltung. Und ich glaube, dieses Ausstrahlen von Sicherheit in einer sehr angespannten und diffusen Zeit, diese Sicherheit spricht gerade sehr viele an, weil es halt eben Orientierung gibt.
Ja, ich würde auch sagen, dass in dieser Form diese Rede auch im Fernsehen abends um 20 Uhr hätte laufen können. Natürlich im Querformat, nicht im Hochformat. Also würden Sie sagen, das war ein für soziale Medien, für Instagram und X typischer Auftritt?
Absolut. Also ich glaube auch, dass eine Motivation darin liegt, andere beziehungsweise vielleicht jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und diese direkte Ansprache, das erinnert mich an YouTube-Formate, wenn InfluencerInnen ihr Publikum direkt ansprechen oder zum Beispiel aktuelle Geschehnisse dann kommentieren. Und normalerweise sind 10 Minuten Video für Social Media viel zu lang. Aber im Moment schauen sich Leute bei YouTube auch Diskussionen zum Nahostkonflikt an, die gehen 3 Stunden, weil halt eben das Thema die ganze Welt gerade beschäftigt. Und das finde ich auch gut, dass da halt auch so viel Zeit für dieses Thema gegeben wird.
Reden wir mal über den Inhalt. Inhaltlich eine Distanzierung an jeglicher Form von Antisemitismus, nicht nur von muslimischer Seite, sondern auch von den Rechten und der Linken, ohne das Leid im Gazastreifen auszublenden und auch ausdrücklich zu sagen, Kritik an Israel ist erlaubt. Also doch recht differenziert, oder?
Ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Differenzierung gelungen. Und ich finde, das Wichtigste ist eben die Erläuterung der Haltung Deutschlands zu dem Konflikt, wo ja auch viele Debatten stattgefunden haben. Wie steht die Bundesregierung jetzt dazu? Ich finde aber auch die Einordnung der innenpolitischen Lage sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch mit diesem emotionalen Einstieg der eigenen Familiengeschichte möchte Habeck halt auch nochmal deutlich machen, dass für Deutschland die Sicherheit Israels nicht verhandelbar ist und er auch gleichzeitig ein Signal Signal senden möchte an die deutsch-jüdische Community. Und auch in dem Punkt Antisemitismus, der ja aus verschiedenen Richtungen kommt, zum Beispiel islamistisch oder aus linken Kreisen, da finde ich das eben halt auch wichtig, genau darüber zu sprechen. Aber halt auch, und das ist eben auch etwas, was ich in den letzten Tagen weniger gehört habe, eine Differenzierung zwischen Hamas und den Palästinensern. Und ich glaube, dass ja Politik gerade in Zeiten, wo so große Ereignisse stattfinden, dass gerade solche Kommunikationsformate sehr, sehr wichtig sind, um halt auch eben gewisse Dinge in die Bevölkerung zu kommunizieren oder mit der Bevölkerung zu kommunizieren, eher gesagt.
Eine Sache hat Robert Habeck herausgehoben, nämlich eine Beobachtung, die man in diesen Tagen auch öfter hört. Wir hören mal in diesen Ton rein.
Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig.
Also ich kann den letzten Punkt, dass die Solidarität brüchig ist, nachvollziehen. Aber, und das war also einer von zwei Punkten, die mich gestört haben an dieser Rede, dass dieses Gegenüberstellen zu rassistischer Gewalt ich dann in dem Kontext doch problematisch finde. Weil ich eigentlich sagen müsste, ob jetzt rassistische Gewalt oder antisemitische Gewalt. Die Solidarität ist eigentlich sehr, sehr oft sehr brüchig. Und ich verstehe Solidarität auch eben so, dass man eben nicht nur mit Worten solidarisch ist, sondern halt auch mit Taten und mit Handlungen. Und da hat das so ein bisschen so einen Charakter von, wir spielen das eine gegen das andere aus. Man bräuchte, glaube ich, gar nicht in dem Fall den Vergleich zu rassistischen Gewalttaten, weil es ja schon so per se diese Brüchigkeit der Solidarität, dass man das eigentlich als einzelnes Thema genug analysieren und auch besprechen oder auch kritisieren könnte.
Aber trifft er da nicht einen Punkt?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also gerade wenn wir in Bezug auf Antisemitismus sprechen, ist das immer noch ein gesellschaftlich starkes Tabuthema. Und Rassismus erlebe ich auch als Tabuthema. Und ich weiß nicht, ob wir in der Debatte weiterkommen, wenn wir jetzt darüber verhandeln, welches das größere Tabu ist. Da wäre es vielleicht wichtig, eine Botschaft vielleicht so zu treffen, die halt eher das Verbindende in den Vordergrund stellt.
Dann hat Habeck auch noch muslimische Verbände aufgefordert, sich klar zu distanzieren von den Angriffen der Hamas. Das hat er bislang bei einigen Verbänden vermisst.
Die hier liebenden Muslime haben Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. Zu Recht. Wenn sie angegriffen werden, muss dieser Anspruch eingelöst werden. Und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Für religiöse Intoleranz ist in Deutschland kein Platz.
Die Aussage mit den muslimischen Verbänden finde ich an sich nicht schwierig. Ich hatte Probleme mit der Aussage, Muslime müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht den eigenen Anspruch auf Solidarität zu unterlaufen. Weil dort wird quasi vermischt, also erstens, die muslimischen Verbände sind nicht die muslimische Community. Und auch innerhalb der muslimischen Community werden die Verbände gerade sehr stark kritisiert. Und deswegen fand ich diese Aussage problematisch, weil ich das Gefühl habe, dass die Sicherheit der muslimischen Community verhandelt wird und diese Sicherheit an Bedingungen geknüpft wird. Also für mich muss der Staat seine Bürgerinnen und Bürger immer schützen. Und hier hatte ich das Gefühl gehabt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, weil niemand würde zum Beispiel sagen, die Deutschen sollen sich klipp und klar von ihrem Antisemitismus distanzieren, um nicht den eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Also auf diese Idee würden, glaube ich, die wenigsten kommen, weil wir in der Bekämpfung von Antisemitismus, und so nehme ich das häufig wahr, gerade in dem Fall immer wieder einen doppelten Standard haben. Ich nenne Ihnen ein persönliches Beispiel, was jetzt vielleicht sehr überspitzt klingt, aber wenn mein Cousin zweiten oder dritten Grades sich antisemitisch äußert, dann muss quasi mein gesamter Stammbaum dafür gerade stehen. Aber wenn dann ein Stefan sich antisemitisch äußert, dann heißt es, ja, das war eine Jugendsünde oder das war ein Einzelfall. Also, dass der Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft individualisiert wird und der in der muslimischen Community pauschalisiert wird. Und das macht für mich dann eben solche Aussagen nicht wirklich glaubhaft, beziehungsweise da an dem Punkt der Rede, da verliert er mich auf jeden Fall.
Sie haben da jetzt diesen Begriff der Pauschalisierung genannt. Ich höre darin einfach eine Aufforderung zur Distanzierung.
Ja, die Frage ist ja, wer wird aufgefordert, bei Antisemitismus sich zu distanzieren und wer nicht? Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass halt sich sehr viele sehr wohl distanzieren. Also gerade außerhalb der Verbände gibt es sehr viele in der deutsch-muslimischen Zivilgesellschaft, die sich sofort distanziert haben. Also schon am 7. Oktober den Terror der Hamas verurteilt haben. Und ich habe das Gefühl, dass man diese Stimmen nicht sehen möchte, weil man immer wieder darüber redet, warum tun die Verbände nichts? Ich finde es nicht schlecht, die Verbände mit ihrer Verantwortung zu konfrontieren. Aber ich vermisse in dem Ganzen, dass man parallel dazu progressive Strukturen unterstützt, dass man parallel dazu auch progressive Strukturen aufbaut, weil wir in der muslimischen Community, wir haben halt immer wieder das Problem, dass gerade die progressiven Stimmen von der Politik alleine gelassen werden. Und inzwischen ist da leider so eine große Verzweiflung groß, dass sich viele denken, boah, warum hält die Politik an diesen Verbänden eigentlich noch fest? Und was ist eigentlich mit unseren Strukturen, die wir hier nebenbei aufbauen? Das ist so eine Befürchtung wirklich, die ich habe, dass ich halt nicht hoffe, dass man den Bock dann noch am Ende zum Gärtner macht und dann wiederum meint, mit diesen Verbänden Antisemitismus bekämpfen zu können.
Der Autor und Pädagoge Burak Yilmaz über die Antisemitismusrede von Robert Habeck in den sozialen Medien. Vielen Dank, Herr Burak, für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Und jetzt zu einem Song, der ohne modernste Technik, ohne künstliche Intelligenz nie existieren würde. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Trennung der Beatles ist er da, Now and Then, mit John Lennons Stimme aus einer Aufnahme von 1979. Alle Beatles sind mit dabei, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. In den 1990er Jahren waren die Bandmitglieder technisch noch überfordert, aus dieser alten Kassettenaufnahme einen Song zu basteln. Im Jahr 2023, da ist das möglich. Und Christine Heuer, unsere London-Korrespondentin, die erzählt, wie es dazu kam. One, two,
noch einmal die Beatles, ihre letzte Premiere. 53 Jahre nach ihrer Trennung erscheint mit Now and Then ein neuer Song der legendären Musikgruppe. John, Paul, George und Ringo, alle sind sie zu hören in Now and Then, 43 Jahre nach dem Mord an Lennon, 22 Jahre nach Harrisons Tod. Eine unwahrscheinliche Wiedervereinigung, deren anrührende Geschichte die Beatles selbst in einem begleitenden Video erzählen. Two take one, silent turnover. When we lost John, we knew that it was really over. Als wir John verloren, wussten wir, dass es nun wirklich vorbei ist, sagt Paul McCartney darin. Aber 1994 habe sich dann eine überraschende Möglichkeit ergeben, doch wieder gemeinsam Musik zu machen. An interesting opportunity arose. We could make more music together. To have John in it is the obvious thing. I was talking to Yoko and she said, "Ah, I think I've got a tape of John." Es ging darum, John mit dabei zu haben, erinnert sich George Harrison Mitte der 90er Jahre. Und als er mit Yoko Ono sprach, habe die gesagt, ich glaube, ich habe ein Tonband von John. Lennons Witwe schenkte den damals noch lebenden drei Beatles die Musikkassette, auf der John sang, Gitarre und Klavier spielte. Paul, George und Ringo gingen damit ins Studio, ergänzten die unvollendeten Lennon-Songs, sangen, spielten ihre Instrumente ein und mischten am Ende zwei neue Beatles-Titel ab. Doch mit Now and Then klappte das damals nicht. Lennons Stimme war zu leise, sein Klavier zu laut. In seinem New Yorker Wohnzimmer, wo er die Musikfragmente Ende der 70er Jahre aufnahm, brummte beständig ein elektrisches Gerät. Erst jetzt hat künstliche Intelligenz es möglich gemacht, die Spuren zu trennen und Lennons Stimme klar herauszuholen aus der Aufnahme. Paul McCartney ist immer noch verblüfft. They said, this is the sound of John's voice. A few seconds later, or however long it took, and there it was, John's voice, crystal clear. I know it's true. It's all because of you. Mit diesem Material gingen McCartney und Ringo Starr dieses Jahr ins Studio. Der 83-jährige Starr trommelte. Der 81-jährige McCartney spielte den Bass und ein Gitarrensolo im Stil seines verstorbenen Bandkollegen George Harrison. Ein Streichorchester kam dazu und die Gesangsaufnahmen, die die damals noch drei Beatles schon 1995 gemacht hatten.
Wow, this is it. Now it's a Beatle record.
Das abgemischte Ergebnis klingt tatsächlich, als wären die Beatles alle vier gemeinsam wieder auferstanden. Aber hätte das auch dem zum Sarkasmus neigenden John Lennon gefallen? Paul McCartney hat sich das durchaus gefragt.
Let's say I had a chance to ask John. Hey John, would you like us to finish this last song of yours?
Nehmen wir an, ich hätte John fragen können. Möchtest du, dass wir deinen letzten Song vollenden?
I'm telling you, I know the answer would have been yeah. He would have loved that.
It was the closest we'll ever come to having him back in the room.
Wir waren nie dichter dran, John wieder bei uns zu haben, sagt Ringo Starr. Bestimmt gilt das auch für George Harrison, den zweiten abwesenden Beatle, der 1995 beim ersten Versuch, Now and Then zu retten, noch dabei war und jetzt gemeinsam mit John Lennon wieder lebendig wird, im letzten neuen Beatles-Song.
To hear John's voice. That's the thing that we should cherish.
Johns Stimme zu hören, das sollten wir in Ehren halten.
I'm sure he would have really enjoyed that opportunity to be with us again.
Die Beatles haben heute einen neuen Song rausgebracht. Christine Heuer über die Genese dieser Aufnahme. Seit 2 Jahren präsentiert das Kunsthaus Zürich in einem spektakulären Anbau die milliardenschwere Sammlung von Emil Georg Bürle. Der war deutscher Waffenproduzent zu NS-Zeiten und Kriegsprofiteur. Er belieferte die Nazis mit Waffen und kaufte Kunstwerke, die jüdischen Sammlern geraubt oder enteignet worden waren. Die Kunstsammlung umfasst Werke von Canaletto über Van Gogh bis hin zu Picasso und Modigliani, Malereien, also die Scharen von Kunstfreunden ins Museum locken. Aber Bürles Rolle im Zweiten Weltkrieg, die wurde zu wenig aufgearbeitet, so zumindest die Kritik. Nun ist die Ausstellung neu konzipiert worden, ab morgen zu sehen, aber schon vor der Eröffnung trat der wissenschaftliche Beirat geschlossen zurück.
Der Grund für den Rücktritt des Beirates ist, dass aus unserer Sicht Emil Bürle weiterhin dominant im Zentrum der Präsentation steht. Wenn die einstigen EigentümerInnen der Kunstwerke nicht in angemessener Weise sichtbar sind und damit ein weiteres Mal marginalisiert werden.
Stefanie Marer war dazu Hörnsprecherin des Beirats und verbunden bin ich nun mit meinem Kollegen und Raubkunstexperten Stefan Koldehoff. Hallo.
Guten Abend.
Sie haben die Ausstellung heute gesehen. Eine Korrektur der vorherigen Präsentation. Ist der Umgang mit Bürle nun besser gelungen?
Ja, ich glaube schon, denn man macht jetzt keine ganz klare Trennung mehr. Das war ja die Hauptkritik gewesen an der Präsentation im Neubau vor 2 Jahren zwischen dem Sammler und der Art und Weise, wie und wann er gesammelt hat. Das heißt, in jedem dieser insgesamt 15 Räume, das zeigt schon, wie groß auch mengenmäßig diese Sammlung ist, gibt es Bezüge zu Bürle in seiner rüstungsindustriellen Tätigkeit als Zürcher Stadtbürger, der sich natürlich durch Stiftungen, durch einen Anbau ans Kunsthaus da auch beliebt gemacht hat. Also es ist eine symbiotischere Ausstellung. Es wird klarer, wer dieser Mensch war, dieser Emil Georg Bürle. Aber genau das ist ja auch die Kritik des Beirates gewesen, dass er zu sehr im Mittelpunkt steht. Dem wirkt man jetzt entgegen, indem an ganz viele dieser Bilder Biografien der vorher die Bilder besitzenden Menschen geheftet wurden. Das sind überwiegend ja jüdische Sammlerinnen und Sammler gewesen. Und an deren Schicksal wird jetzt zumindest mit Texten, die ich sehr gut, sehr gelungen, sehr aufrichtig finde, erinnert.
Aber dann ist es doch eigentlich eine gute Lösung. Es wurde ja jetzt auch wieder sehr kritisiert.
Ja und nein. Also ich hatte ehrlich gesagt, nachdem ich die Rücktrittserklärung des Beirates zugespielt bekommen und gelesen hatte, Schlimmeres befürchtet, dass man wieder so gut wie gar nicht auf diesen Aspekt eingehen würde. Das ist nicht der Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, darf man vielleicht noch nicht mal so laut sagen, aber ich tue es einfach mal, mir war es an einigen Stellen fast ein bisschen zu viel. Also es gibt keinen Raum, in dem nicht betont wird, was Herr Bührle so sicher zu Schulden kommen lassen, wie er kollaboriert hat, wie er damit viel Geld verdient hat, wie er damit in Paris, auch im besetzten Paris, Bilder hat kaufen lassen, dann aber auch nach dem Krieg, dass er Bilder hat restituieren müssen, später von den Besitzerinnen und Besitzern nochmal neu gekauft hat. Und darunter hängen dann diese wunderbaren Bilder, diese Van Goghs und diese Renoirs und diese Monets, zum Teil Hauptwerke dieser Künstlerinnen und Künstler, und können eigentlich gar nichts für ihr Schicksal. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, in dem das Kunsthaus so ein bisschen gesteckt hat. In der ersten Präsentation vor 2 Jahren, da hat man eine tolle Impressionistensammlung gezeigt und hat dann ja auch diesen Slogan erfunden, nach Paris sei dadurch jetzt Zürich die zweite Hauptstadt des Impressionismus geworden. Das war natürlich schon damals ein kolossaler Blödsinn, der aus einer PR heraus geboren worden ist. Aber der Fehler war da eben, dass man Bührle und seine Rolle in einen Nebenraum abgedrängt hatte. Da konnte man sich Handzettel durchlesen und das war's dann. Jetzt geschieht das genaue Gegenteil. Jetzt kann man eigentlich kein Bild mehr sehen, ohne auch gleich gesagt zu bekommen, ja, aber es war Bührle, der das Bild gekauft hat. Und ein Van Gogh von 1890, ein wunderbarer blühender Kastanienzweig aus seinen letzten Lebenstagen, der kann einfach auch nichts dafür, was mit diesem Bild dann ab 1933 geschehen ist. Nochmal, es geht nicht anders, es soll auch gar nicht anders gehen. Man muss so eine Sammlung zeigen, indem man auch daran erinnert, wem diese Bilder eigentlich mal gehört haben. Aber naja, so ein bisschen dienen Bilder dann natürlich auch nur in Anführungsstrichen als Beleg für eine historische These oder für eine ökonomische These. Und deshalb ist gut, was Anne de Meester, die Direktorin, heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Das ist ein Work in Progress. Das Kunsthaus macht einen Anfang. Es beginnt, das hat sie auch so gesagt, es beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Kunsthauses. Man setzt sich auch mit diesen Themen jetzt auseinander. Das heißt aber nicht, dass es für immer und ewig genau in dieser Form, genau mit diesen Texten und genau mit diesen Inhalten so bleiben muss.
Stefan Koltehoff über die Neupräsentation der Sammlung Bührle im Chipperfield-Anbau des Kunsthauses Zürich. Also wieder nicht so ganz gut gelungen, Stefan Koltehoff. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Lars Schmidtke.
Die Rolle der Frauen im Judentum steht im Mittelpunkt der diesjährigen jüdischen Musik- und Theaterwoche in Dresden. Zur Eröffnung waren heute die Sängerin Carolina Triballa und das Ensemble Kanel zu Gast. Das Festival steht wegen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Deutschlandweit hatten antisemitische Übergriffe und Anfeindungen in den vergangenen Wochen zugenommen. Unter der Überschrift von Eva bis Amy, Frauen im Judentum, sind bis zum 12. November Konzerte, Theater und Workshops geplant, wie der Verein Jüdische Musik und Theaterwoche Dresden als Veranstalter mitteilte. Für den Preis der Leipziger Buchmesse im kommenden Jahr sind knapp 500 Werke eingereicht worden. 177 Verlage hätten ihre Bücher ins Rennen geschickt, teilte die Buchmesse mit. Der Preis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzung vergeben. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Nominierten werden im kommenden Februar bekannt gegeben. Die Preise werden am ersten Tag der Leipziger Buchmesse verliehen. Der US-Unterhaltungskonzern Disney hat die Übernahme des in den USA beliebten Streamingdienstes Hulu angekündigt. Wie Disney mitteilte, soll der Kauf am 1. Dezember abgeschlossen sein. Disney will den Angaben zufolge Anteile im Wert von 8,6 Milliarden Dollar vom Internetanbieter Comcast kaufen. Zuletzt hatte Disney einen Rückgang der Abonnentenzahlen seines Streamingdienstes Disney Plus bekannt gegeben. Rivale Netflix hatte hingegen 11% mehr Abonnenten verzeichnet. Der russische Dirigent Yuri Timirkanow ist im Alter von 84 Jahren in seiner Wahlheimatstadt St. Petersburg gestorben. Temir Karnow war seit 1988 Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Petersburger Philharmoniker. Bereits zu Sowjetzeiten war der im Nordkaukasus geborene Musiker bekannt. Er war unter anderem Musikdirektor des Opern- und Balletttheaters Kirov im damaligen Leningrad. Auch international war Temir Karnow gefragt. So arbeitete er mit den Berliner und Wiener Philharmonikern zusammen. Außerdem war er Gastdirigent des Royal Philharmonic Orchestra in London und bei den Sinfonieorchestern in New York, Chicago, Philadelphia und Cleveland.
Das kleine Theater in Bad Godesberg steht sonst eher nicht so im Fokus unserer Berichterstattung, aber jetzt hat sich das Privattheater ein richtig großes Projekt vorgenommen, das auch über 4 Spielzeiten laufen soll, nämlich Walter Kempowskis Deutsche Chronik, ein Riesenwerk, 9 Bände umfassend, das den Niedergang des Bürgertums im 20. Jahrhundert zum Thema hat. Kempowski hat ja bereits in den 70er Jahren so eine Technik angewandt, die gerade wieder sehr im Trend ist, nämlich Fakten und Fiktion zu vermischen, nah dran an der Wirklichkeit, aber dann doch mit so einem erzählerischen Gestus und der feinen Ironie eines Romanciers. Stefan Keim war für Fazit in der Premiere. Was ist das denn für ein Theater, das nun so ein umfangreiches Projekt schultert?
Ein 160-Plätze-Theater mit Plüsch und Samtsesseln und so richtig roten Vorhängen, alles sehr, sehr gemütlich. Und das Besondere ist, dass solche Privattheater, die ja auch kein eigenes Ensemble haben, die sich immer wieder Schauspielerinnen und Schauspieler für die einzelnen Projekte zusammenholen, normalerweise spielen die doch mehr sehr populäre Stoffe, vor allen Dingen Komödien, Revuen, Dinge, wo man sich darauf ein bisschen verlassen kann. Das ist leider heutzutage auch nicht mehr so, dass da viele Leute kommen. Aber dieses kleine Theater hat da noch einen anderen Anspruch, was mir der Theaterleiter Frank Oppermann erzählt hat.
Das kleine Theater bietet in seinem Programm in der denkmalgeschützten Villa im Kurpark die breite Vielfalt einer Theaterkultur. Hier findet man neben einer hintergründigen Komödie eben auch das Drama und den alten und neuen Klassiker. Und manchmal ist die Klassifizierung auch gar nicht so einfach.
Die haben zum Beispiel auch ein ganzes Musical-Kabarett, natürlich mit einer etwas verkleinerten Bandbesetzung zum Beispiel, da gespielt. Und das ist interessant, weil Bad Godesberg war ja mal Regierungssitz. Und aus dieser Zeit kommt das noch. Das Theater hat eine große Tradition und hat dort auch wirklich für ein damals sehr, sehr lebendiges Bürgertum immer den Anspruch gehabt, ein kleines Stadttheater zu sein. Also wirklich ein Komplettprogramm anzubieten.
Heute Abend war jetzt der erste Teil der Theaterfassung zu sehen. Das sind die beiden Romane aus großer Zeit und schöner Aussicht. Das ist ja erstmal viel Stoff für 2 Stunden Theater. Was wurde da erzählt und was nicht?
Ja, es sind ja doch 2,5 Stunden Theater daraus geworden, weswegen ich ja jetzt erst am Ende der Sendung dran bin. Aber natürlich, es wird unfassbar viel erzählt. Also Walter Kempowski hat ja so eine Collagenform entwickelt und hat seine Romane ja so aus ganz vielen Szenen zusammengesetzt. Und der rote Faden ist seine eigene Familiengeschichte. Und da geht es dann los mit seinem Großvater Anfang des 20. Jahrhunderts, der eine Rostocker Reederei hat. Und dann geht es darum, dass sein Vater und seine Mutter sich kennenlernen 1913, aber dann muss Walter Kempowskis Vater auch in den Ersten Weltkrieg.
Im April 1915 rückt Karl aus, auch mit Sang und Klang und auch mit Blumen geschmückt und von Schaulustigen begleitet.
Ich, Karl Georg Kempowski, marschiere jetzt aus. Marschiere so richtig aus, mit Gewehr über der Schulter, und echten Patronen in der Tasche.
Schlafwagen nach Paris.
Mach mir keine Schande!
Sieh dich vor, Junge, ja? Hörst du?
Und da hört man schon, wie das Ganze von Volker Schmalö auch inszeniert wird. Und vor allen Dingen auch, es gibt ja schon diese Theaterfassung von Axel Schneider bearbeitet worden ist. Das ist ein, wie ich finde, sehr elegantes Ineinander von einer Erzählerfigur. Also Walter Kempowski steht selbst auf der Bühne mit Schnauzbart und Polunder und Brille und er ist immer in der Szene und erzählt. Manchmal nehmen sich auch die Figuren, von denen er erzählt, die ja eigentlich Wiedergänger aus der Vergangenheit sind, die nehmen sich gegenseitig wahr. Das hat also nie den Anspruch, etwas Realistisches zu haben. Aber dennoch gelingt, dadurch, dass wirklich alle neuen Schauspielerinnen und Schauspieler, übrigens ein 9er-Ensemble, ist auf dieser kleinen Bühne schon rein wirtschaftlich ein riesiges Wagnis und das muss man auch erst einmal arrangieren. Aber die spielen alle immer so in diesem Moment. Dann guckt sich einer um und man sieht in den Augen des Schauspielers, dass er sich jetzt in diesem Raum befindet. Das ist so ein Theaterzauber, der an diesem Abend wunderbar funktioniert.
Weil Sie das wirtschaftliche Wagnis gerade angesprochen haben. Dieser Volker Schmalöhr ist ja ein erfahrener Regisseur, der unter anderem am Staatstheater Kassel auch als Oberspielleiter gearbeitet hat. Der muss ja die Bude vollkriegen mit dem Kempowski. Ist er einfach ein Spieler oder ist das rentabel?
Ja, vor allen Dingen der Frank Oppermann, der Theaterleiter, muss die Hütte vollkriegen. Ich glaube nicht, dass das rentabel ist. Das muss irgendwie querfinanziert werden durch Geld, das man auch woanders verdient. Heute zum Beispiel, die Premiere war auch nicht ausverkauft. Das war halb besetzt, das Haus. Also das ist auf jeden Fall ein riesiges künstlerisches Wagnis. Aber wie Frank Oppermann direkt vorher gesagt hat, ein Herzensprojekt. Und was ich so interessant finde, ist, dass Walter Kempowski keinen direkten Standpunkt einnimmt. Er erzählt einfach. Er war ja ein Sammler. Dafür ist er ja früher auch immer wieder kritisiert worden. Aber das macht uns heute das Ganze, wenn wir das auch so als historisches Zeugnis sehen, das macht es besonders interessant mal wieder, wo wir ja auch in der Geschichtsschreibung, aber auch im Theater, im Film, uns jetzt immer wieder auch auf andere Schichten konzentriert haben. Wir können hier mal wieder sehen, was mit diesen Großbürgern passiert. Zum Beispiel einen ganz anderen Blick auf die Weimarer Republik. Das ist dann ja der zweite Teil, Schöne Aussicht. Das ist nicht sexuelle Befreiung und Sinnlichkeit und ach, es geht los in Berlin, sondern das ist eine erstarrte Gesellschaftsschicht, die gewohnt ist zu herrschen, die völlig verunsichert ist und deswegen auch einen Herrn Hitler irgendwie toll findet.
Wir haben neulich Hitler gesehen. In weißer Uniform. Der ist nicht dumm, der Mann. Freundlich, aber auch eisern.
Also das ist ein Abend, der das Publikum fordert. Man muss sich sehr konzentrieren, man muss sich auch sehr viel selber denken, selbst eigene Zusammenhänge herstellen. Man wird also nicht, wie so oft im Theater, gerade an die Hand genommen und man bekommt auch nicht gesagt, was man zu denken hat, sondern es ist ein sehr vielschichtiger Abend, wo ich also auch sehr bereichert rausgegangen bin.
Stefan Keim über Aus großer Zeit, dem ersten Teil der Deutschen Chronik von Walter Kempowski am Kleinen Theater in Bad Godesberg. Die nächste Vorstellung ist am Sonntagnachmittag. Robert Habeck war heute nicht nur mit seiner Antisemitismusrede in den sozialen Medien präsent, sondern auch bei einem hochrangig besetzten Gipfel zu künstlicher Intelligenz in Großbritannien. Dort diskutierten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die Regulierung des KI-Sektors. Zum einen geht es ja darum, die Chancen der Technologie zu ergreifen, zum anderen aber eben auch um Eindämmung von Gefahren. Schon jetzt ist zu spüren, wie die KI in unseren Alltag dringt, nicht nur, wenn es um Beatles-Songs geht, sondern um ganze Gesellschaftsordnungen. Imke Köhler.
Großbritanniens Premier Sunak gab sich auf der Abschlusspressekonferenz des KI-Sicherheitsgipfels in Bletchley Park sehr nüchtern, dürfte als Gastgeber innerlich aber gejubelt haben. Er wollte mit diesem Gipfel eine internationale Kooperation im Bereich der KI-Sicherheit auf den Weg bringen. Und es sieht so aus, als wäre ihm das gelungen. Zumindest konnte er am Ende Ergebnisse verkünden. Bis zu dieser Woche hatte die Welt nicht einmal ein gemeinsames Verständnis von den Risiken, sagte Sunak, der auf dem Gipfel einen Konsens darüber erzielen wollte, worin die Risiken bestehen. Aus Sicht der britischen Regierung ist das mit einem Kommuniqué gelungen, das gestern verabschiedet und von allen Teilnehmerstaaten des Gipfels unterzeichnet wurde. Darin erkennen die knapp 30 Staaten an, dass KI ein potenziell katastrophales Risiko darstellt und erklären sich bereit, beim Thema KI-Sicherheit zusammenzuarbeiten. Auch China hat dieser Deklaration zugestimmt. Die britische Regierung war im Vorfeld wiederholt dafür kritisiert worden, China zum Gipfel eingeladen zu haben. Premier Sunak hatte diese Kritik aber ein ums andere Mal zurückgewiesen. China sei im Bereich KI ein entscheidender Akteur auf der Weltbühne und müsse deshalb auch mit einbezogen werden. Ein weiteres Ergebnis des Gipfels dürfte den Premier ganz besonders freuen, denn es geht auf seinen Vorschlag zurück. Sunak hat sich für ein Expertengremium ausgesprochen, das jährliche Berichte zum Forschungs- und Entwicklungsstand der KI vorlegt. The whole international community has agreed. Die gesamte internationale Gemeinschaft hat zugestimmt. Diese Idee ist inspiriert vom Weltklimarat, der ins Leben gerufen wurde, um auf internationaler Ebene einen wissenschaftlichen Konsens zu erzielen. Mit der Unterstützung des UN-Generalsekretärs hat jedes Land versprochen, Experten zu ernennen. With the support of the UN-Secretary-General, every country has committed to nominate experts. Die Federführung für den jährlichen Bericht soll offenbar der renommierte kanadische Informatiker Joshua Bengio übernehmen, der durch seine Forschung zu künstlichen neuronalen Netzen und Deep Learning bekannt wurde. Ein drittes Ergebnis, das Sunak zum Gipfelende bekannt gab, bezieht sich auf die Überprüfung neuer Entwicklungen. Until now, the only people testing the safety of new AI models have been the very companies developing it. That must change. Bisher seien die einzigen Leute, die neue KI-Systeme auf ihre Sicherheit testen, die Unternehmen selbst gewesen. Das könne so nicht bleiben, sagte Sunak. Er teilte mit, dass sich Großbritannien und gleichgesinnte Staaten zusammen mit KI-Unternehmen darauf verständigt hätten, solche Systeme zu testen, bevor sie auf den Markt kommen. Der britische Premier betonte dabei auch, dass Großbritannien eng mit den USA zusammenarbeiten werde. Beide Länder hatten zuvor unabhängig voneinander angekündigt, im eigenen Land ein Institut für KI-Sicherheit schaffen zu wollen. Die Beratungen über das Thema werden auch nach diesem Gipfel fortgesetzt. In Bletchley Park wurden bereits zwei weitere Gipfel zur KI-Sicherheit angekündigt. Sie werden in 6 bzw. in 12 Monaten in Südkorea und in Frankreich stattfinden.
Imke Köhler über den KI-Gipfel in Großbritannien. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen hat Klaus Pokatzki gelesen.
Normalität ist ein Fluch, lesen in der Tageszeitung Die Welt in der 4. Woche nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Dieser Schrecken ist furchtbarer Teil unseres Alltags geworden, schreibt Dirk Schümer. Die Welt müsste stillstehen angesichts dieses Zivilisationsbruches, der Schilderungen von Folter, Verstümmelung und Mord jenseits der Vorstellungskraft gegen Männer, Frauen, Kinder, ja Säuglinge. Die Welt steht aber nicht still und die Welt ist sich ja noch nicht einmal einig, wenn es um eindeutige Reaktionen auf den Terrorkrieg geht, der wieder einmal das Thema ist, das sich durch die Feuilletons zieht. Lieber würden wir hier von fröhlicherem berichten. Beobachter der Israel-Solidaritätsdemonstration am vergangenen Sonntag in Berlin fragten sich verwundert, wieso auf dieser Demonstration so viele iranische Flaggen geschwenkt wurden, steht in der Süddeutschen Zeitung. Hier war wohlgemerkt nicht die Fahne der Islamischen Republik zu sehen, sondern die Flagge, die über dem Land ab dem Jahre 1925 gehisst worden war, bis zur Revolution von 1979, erklärt uns Katayu Amirpour und beschreibt eine im Iran verbreitete ablehnende Haltung gegenüber den Palästinensern. Sie rühre auch daher, dass die Palästinenser keine Solidarität mit der Protestbewegung gezeigt haben, nämlich mit der im Iran gegen das dortige Mullah-Regime, was etwa im Libanon ganz anders war. Während im letzten Oktober in Beirut Frauen auf die Straßen gingen und solidarisch Frau, Leben, Freiheit Plakate hochhielten, blieben solche Sympathiebezeugungen in palästinensischen Städten und Dörfern aus, schreibt die Kölner Professorin für Islamwissenschaft. Der Kulturbetrieb knickt ein, wo er am meisten gebraucht wird, heißt es im Berliner Tagesspiegel. Tönende Stille, dröhnendes Schweigen. Vermisst werden klare Positionierungen gegen den Terror der Hamas. Eindeutige Solidaritätsbekundungen für Israel, klagt Nicola Kuhn. So hat die Universität Münster den israelischen Historiker Moshe Zimmermann ausgeladen, der einen Vortrag halten sollte zum Thema aus dem Holocaust eine Tugend machen. Aus Gründen der Sicherheit, wie es hieß, solle er nicht öffentlich stattfinden oder verschoben werden. Der Historiker hat nun selbst abgesagt. In diesen Tagen und Wochen zeigt sich eben, für wen ein Bekenntnis zu Israel und Israels Existenz nur wohlklingende Sonntagsreden sind. Doch halt, da war doch noch was. Robert Habecks Videobotschaft setzt neue Maßstäbe für die öffentliche Rede, lobt die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Videoansprache des grünen Bundeswirtschaftsministers bei der Plattform X, die millionenmal angesehen und von Zehntausenden kommentiert wurde. Habeck schildert die Ängste, denen jüdische Bürger in Deutschland derzeit ausgesetzt sind. Ihre Kinder fürchten sich davor, in die Schulen zu gehen. Ihre Sportvereine ziehen sich aus den Ligen zurück, schreibt Jürgen Kaube. Die Rede Habecks gewinnt ihre Kraft dadurch, keine Form der Verharmlosung und Relativierung der Mordtaten durch die Hamas zuzulassen. Das klingt endlich mal aufmunternd, aber Dirk Schümer gießt in der Welt gleich wieder trübstes Wasser in den Wein, wenn er an die von der Hamas gefangen gehaltenen Geiseln erinnert. Währenddessen hängt die Berliner Polizei Plakate ab, mit denen auf die Geiseln aufmerksam gemacht wird. Die hirnrissige Begründung, es fehle das Impressum. Die Wahrheit, man hat Angst, die Islamistenszene zu provozieren. Als ob die sowas bräuchten, um hassverzehrt durch die Innenstädte zu toben.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokaski und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.